Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Es gibt tatsächlich wenige Orte, an denen die Corona-Abstandsregeln so einfach einzuhalten sind wie in manchen katholischen Kirchen. Platz ist mehr als genug, von ein paar Ausnahmen im Jahr abgesehen, wenn die Kirchen mal wirklich voll sind. Hohe Zahlen gab es in den letzten Jahren eigentlich nur bei den Kirchenaustritten. 273.000 im letzten Jahr, 216.000 im Jahr davor. Und es geht weiter, denn viele wollen nicht mehr. Es gehen die, die unzufrieden sind, die sagen, es bewegt sich zu wenig. Zum Beispiel beim Thema Macht oder bei den Frauen oder bei der Sexualität oder bei der Aufarbeitung der Verbrechen an Kindern und Jugendlichen. Und dann gibt es auch noch die, die wirklich ganz unzufrieden sind, aber trotzdem bleiben, die versuchen, trotz aller Probleme katholisch zu leben. Eine davon ist Christiane Florin vom Deutschlandfunk in Köln, die darüber auch ein Buch geschrieben hat. Frau Florin, lassen Sie uns doch mal in Ihrer Kindheit und Jugend anfangen, also ganz vorn. Da muss ja was Grundsätzliches und wirklich Prägendes passiert sein, dass Sie, obwohl Sie so viel Kritik haben, nach wie vor dabei sind.
Ja, ich bin in ein, würde man sagen, klassisches katholisches Milieu hineingeboren worden. Ich komme ja aus dem Rheinland, aus einem kleinen Ort zwischen Köln und Bonn. Und da war man katholisch. Also in unserem Dorf gab es kaum Protestanten. Wenn, dann waren das Zugezogene, die bei der Bundesregierung arbeiteten. Atheisten, Atheistinnen habe ich so gut wie gar nicht in meiner Kindheit kennengelernt. Und ich bin dann wie selbstverständlich mit der katholischen Kirche aufgewachsen. Meine Eltern waren im Kirchenchor, die Frauen meiner Familie große Marienverehrerinnen. Ich war im kirchlichen Kinderchor, dann im Jugendchor, habe selber Musik gemacht in der Kirche, in Jugendgruppen mitgemacht und dann auch zum Teil eben mitgestaltet, mitgeleitet. Also es war ein ganz wichtiger Teil meiner Kindheit und Jugend. Und ich habe das auch eigentlich gerne gemacht und war für mich auch eine ganz prägende Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber irgendwann, dann ist was zerbrochen. Da ist dieser Idealismus, dieser jugendliche Idealismus, wie soll ich sagen, um den fühle ich mich heute betrogen.
Naja, da ist ja viel passiert in den letzten Jahren. Und was die Kirche in den letzten 10 Jahren besonders durchgeschüttelt hat, was viele vertrieben hat, ist die sexualisierte Gewalt von Würdenträgern an Kindern und Jugendlichen. Da kam ja vor gut 10 Jahren viel an den Tag, was man möglicherweise hätte wissen oder doch zumindest ahnen können, was vertuscht wurde, worüber gemunkelt wurde. Wahrscheinlich sind Sie ja wie viele andere nicht damit zufrieden, wie die Kirche bis heute Schuld aufklärt und bekennt.
Nein, das ist ja ein großer Teil meines neuen Buches. Also ungefähr ein Drittel des Buches befasst sich ja damit, wie die katholische Kirche damit umgegangen ist. Seit 2010 vor allem. Gemunkelt wurde vorher ja schon viel. Also als das 2010 durch die Enthüllungen am Canisius-Kolleg dann insgesamt so ans Licht kam oder etwas davon ans Licht kam, da hat ja eigentlich niemand, der sich in der katholischen Kirche einigermaßen auskannte, geglaubt, dass das nur Einzelfälle sind, sondern gemunkelt wurde ja lange schon. Es wurde auch schon vorher darüber berichtet, aber es hat dann seit 2010 diese Wucht entfaltet. Und bis heute ist es ja so, dass keine Verantwortung dafür übernommen wird, sondern es wird eine Studie nach der anderen in Auftrag gegeben. Gerade vor einigen Wochen wurde ja eine Vereinbarung mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung geschlossen. Da wurden dann wieder neue Studien angekündigt. Das heißt also, es vergeht wieder Zeit. Aber niemand ist von sich aus, ich sag mal, aufgestanden oder an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich habe Taten begangen oder ich habe vertuscht. Kein deutscher Bischof ist deshalb zurückgetreten. Also das ist ja mein Hauptpunkt der Kritik. Wo bleibt da eigentlich die Verantwortung? Wo bleibt das Gefühl, ich muss Rechenschaft ablegen? Es ist eigentlich ein großer Verantwortungsvertuschungsbetrieb, auch nach wie vor.
Klingt ja nach einem nicht reformfähigen Apparat. Sie bleiben trotzdem dabei, weil Sie als Katholikin zur Hoffnung verpflichtet sind?
Nein, nicht, weil ich zur Hoffnung verpflichtet bin, sondern weil es mir ein Anliegen ist, zunächst mal das zu sagen, das aufzuschreiben, das zu recherchieren. Es ist ja auch nicht nur ein Bekenntnisbuch oder ein Befindlichkeitsbuch, sondern es ist ja auch in weiten Teilen, würde ich sagen, das Ergebnis einer journalistischen Recherche. Und mir ist es einfach wichtig zu sagen, ich bin Teil dieser Kirche. Und ich möchte mich damit eben nicht abfinden, still zu gehen, sondern ich möchte widersprechen. Und viel, natürlich ist damit die Hoffnung verbunden, wenn viele widersprechen und wenn viele sagen, wir lassen uns das nicht gefallen, dass sich dann doch etwas bewegt. Ich werde ja ganz oft in meinen Veranstaltungen, in meinen Lesungen gefragt, warum sind Sie denn noch dabei? Und dann sage ich diesen eigentlich absurden Satz, es ist mir lieber, nichts zu verändern, wenn ich noch drin bin, als dass ich nichts verändere, wenn ich draußen bin. Ich kann das gar nicht so rational begründen, aber ich glaube, dass Kritik von innen heraus im Moment jedenfalls noch besser ist als Kritik von außen, womit ich nicht sagen will, dass Kritik von außen, dass man die unterlassen sollte, dass die nichts bewirkt. Aber ich hoffe immer noch auf die Wirkung des Widerspruchsgeists. Aber Sie haben schon recht, ich sehe nicht sehr viel von dieser Wirkung.
Naja, die Kritik von innen wie von außen, die hören wir seit vielen Jahren in der Reformdebatte ganz vorne mit dabei. Natürlich auch die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Dass da was schief liegt, haben, glaube ich, sogar inzwischen die Männer verstanden. Haben Sie da noch Reformhoffnung oder ist es insgesamt dieses, ich bleibe dabei, ich müsste ja, entweder kann ich was von innen verändern oder ich gehe raus und gebe eine Niederlage zu?
Ja, ich habe ja vor 3 Jahren ein anderes Buch veröffentlicht, das hieß Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und ich bin ja nun, weiß Gott, nicht die Erste, die zu diesem Thema ein Buch geschrieben hat. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, es könnte Sinn ergeben, etwas zur Bewusstseinsbildung beizutragen, weil nämlich auch vielen Frauen gar nicht so bewusst ist, dass sie tatsächlich diskriminiert werden und nicht einfach nur sich verletzt fühlen. Ja, dass es nicht nur ein subjektives Empfinden ist, sondern eine systematische Diskriminierung. Das zu zeigen, war mein Anliegen. Und deshalb versuche ich auch erstmal immer was zur Bewusstseinsbildung beizutragen und nicht nur dieses Buch alleine, aber viele andere Bücher, Aufsätze, dann natürlich die Bewegung 2.0 auch, die haben schon zu der konfrontativen Situation geführt, die im Moment da ist. Ja? Und diese Konfrontation, die hat ein Gutes, dass sie nämlich ganz klar zeigt, diejenigen, die es qua Amt verändern könnten, die wollen es nicht ändern. So, und jetzt kann man eben, also ich glaube, vielen kommt ja jetzt wirklich die Geduld abhanden, die sie vielleicht vor ein paar Jahren noch hatten, dass sie gesagt haben, ja, kleine Schritte, die führen auch zum Ziel und mit Charme und Diplomatie und was da so alles immer geredet wird und auch gerade von Frauen erwartet wird. Und jetzt sieht man, nein, mit Charme, mit Diplomatie, mit kleinen Schritten kommt man nicht zum Ziel. Ich glaube, es braucht diesen Moment der Konfrontation, um zu zeigen, die andere Seite, die will eigentlich nicht. Und welche Schlüsse man dann daraus zieht, ob man sagt, ich trete aus oder ich konvertiere, ich gehe in die evangelische Kirche, das weiß ich nicht. Ich gebe da auch keinem den Ratschlag. Nur mir ist es immer ein Anliegen, erstmal eine Situation so scharf wie möglich, so analytisch wie möglich auch darzustellen, um zu sagen, so, ich präsentiere euch jetzt mal meine Gedanken und was folgt jetzt daraus? Aber ich würde niemals jemandem sagen, jetzt musst du aber austreten. Das habe ich ja noch nicht mal für mich selber entschieden, obwohl ich eben es auch nicht ausschließen kann. Ja? Denn ich finde die Definitionshoheit über das Katholische, mein Buch heißt ja auch nicht, wie ich versuche, römisch-katholisch zu bleiben, sondern wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Ich möchte auch die Definitionshoheit über das Katholische nicht den autoritären Katholikinnen und Katholiken überlassen. Ja, das Katholische ist schon etwas weiter als die Definition durch das Lehramt. Ne? Nach der lehramtlichen Definition bin ich ja durch so ein Buch wie Weiberaufstand schon lange nicht mehr römisch-katholisch. Denn ich glaube ja nicht, dass der heilige Papst Johannes Paul II. Recht hatte, als er geschrieben hat, Frauen werden nie Priesterinnen werden können, die sind eben gleichwertig, aber eben nicht gleichartig. Das glaube ich ja alles nicht. Ne? Also ich suche nach wie vor noch den Diskurs, ohne zu wissen, ob sich dadurch etwas verändert.
Sie bleiben also trotz alledem drin. Sie bleiben katholisch, ja, noch. Aber es gibt ja auch sogar Rückkehrer und Rückkehrerinnen. Ich habe mal ein bisschen in meinem Bekanntenkreis gegraben und habe jetzt hier die Geschichte einer Freundin gefunden, die ist fast genauso alt wie Sie. Also die ist Jahrgang 67, Sie sind, glaube ich, Jahrgang 68. Die ist mit 20 aus der Kirche raus. Das hat ihr nichts mehr gegeben. Mit 40 hat sie dann die Kirche neu entdeckt und ist mit 50 nach einem wirklich langen Überlegen und einem schwierigen Prozess wieder Mitglied der römisch-katholischen Kirche geworden. Die kennt diese ganzen Probleme auch, die sagt aber, das ist ein Ort, an dem ich meine spirituellen Bedürfnisse stillen kann. Das ist etwas, wo ich etwas finde, was über mich hinausweist, auch ein Ort von Heimat. Ist so eine Geschichte die Ausnahme?
Ja, so eine Geschichte ist die Ausnahme, aber ich kenne solche Geschichten natürlich auch. Also dieses Gefühl, dass Kirche Heimat ist, das kenne ich ja von mir selber auch. Nur im Moment ist sie das so, wie sie ist, aus verschiedenen Gründen für mich nicht mehr. Aber für mich wäre es jetzt auch keine Lösung zu sagen, ja, dann konvertiert man eben. Ja, das höre ich natürlich ganz oft, dass mir gerade rechtsautoritäre Katholiken sagen, na, dann geh doch rüber zu den Protestanten, die haben doch schon alles. Das ist für mich keine Lösung, sondern ich frage mich, warum lässt sich die Institution Kirche nicht evangeliumsgemäß verändern? Denn das ist ja die Frage, die eigentlich beantwortet werden müsste. Entspricht die Institution, so wie sie jetzt verfasst ist, eigentlich ihrem eigenen Auftrag? Entspricht die so dem Evangelium? Und das glaube ich halt nicht. Und das ist für mich der eigentliche Streitwert. Ja, das ist ja kein Selbstzweck, sondern das ist für mich schon der Streitwert, zu fragen, was ist eigentlich die Botschaft des Christentums und wie müsste eine Institution sein, die zumindest die Suche nach der Wahrheit nicht aufgegeben hat. Im Moment ist halt der Punkt in der katholischen Kirche, dass die Wahrheitssuche von oben zumindest, von der Hierarchie ja aufgegeben wurde. Dass gesagt wird, so ist es und so wird es immer bleiben. Und ich kann natürlich Menschen verstehen, die sagen, ach, dieses ganze Institutionelle, das interessiert mich alles nicht. Ich habe meinen spirituellen Weg gefunden, das finde ich auch alles in Ordnung. Ja, ich habe das auch gar nicht zu bewerten. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, wenn Spiritualität als Ersatz genutzt wird, wenn gesagt wird, ach, Spiritualität, das reicht und das soll aber auch dann einen davon abhalten, die Strukturdebatten zu führen. Ich glaube eben, dass Struktur und Glaube letztlich und vor allem in der katholischen Kirche auch zusammenhängen. Also mein Glauben beeinflusst es schon, wenn ich es mit einer Institution zu tun habe, die einfach nur autoritär und diskriminierend auftritt, die einen harten, aber hohlen Kern hat. Ich glaube nicht, dass die Diskriminierung von Frauen der Kern des Katholischen sein muss. Ja? Und da sind viele, oder ich glaube, es sind gar nicht so viele, aber in der Hierarchie sind es dann doch viele, sagen doch, das gehört zum Markenkern dazu und mit denen streite ich mich ganz gern.
Vielen Dank, Christiane Florin.